Musste machen.
Musste machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.
Moin, es ist Donnerstag, musste machen, einmal durch den Amateurfußball in Sachsen-Anhalt und das mit dem Ziel, hier der erfolgreichste Nischen-Podcast der großen, weiten Welt zu sein. Amateurfußball ist eure Heimat. Amateurfußball bewegt euch mehrmals in der Woche. Beim Amateurfußball findet man sich mit Familie, Freunden, Oma, Opa und wem auch immer zusammen. Und deshalb sprechen wir hier und auch über das, was alles mit dem Amateurfußball zu tun hat. Wenn ich sage wir, dann rede ich von dem Star dieser Sendung, das ist Danny Piele. Moin, Danny.
Und Stefan.
Mein Name ist Stefan Michmer. Alter, bevor wir zu unseren Gästen kommen und zu unserem veränderten Setup heute, wir weihen nämlich heute unsere Gäste-Couch ein. Kennst du Gemischtes Hack? Felix Lobrecht, Tommy Schmidt.
Also ich kenne die beiden Personen, den Podcast habe ich bisher noch nicht gehört.
Noch nie gehört. Einer der erfolgreichsten Podcasts seit 2017, die es gibt auf der Welt. Die Pfeifen haben seit 2017 einfach ihren Podcast wie ein Podcast gemacht. Jetzt haben die angefangen, ein Videoformat zu machen. Die haben eine dreimonatige Pause gemacht und haben quasi unser Setup fast nachgebaut und tun so, als wäre es jetzt der neue Scheiß.
Also kannst du das jetzt quasi aus einem neumodischen Portal wie YouTube
ja
anschauen?
Ich glaube, Felix Lobrecht wollte bei YouPorn, aber das haben sie dann irgendwie, haben sie sich dagegen entschieden.
Was ist das?
Da ist alles wie hier, nur nackig.
Das ist, falls mal Kinder nachfragen sollten, also es kommt ja irgendwann die Zeit, dass Kinder noch so...
Dann würde ich
also, das hören.
Von wem weißt du das?
Ja, vom Schulhof wahrscheinlich. Dann könnte man das genau, das ist eine gesellschaftlich hervorragende Antwort.
Danke, das passt ja auch zu dem Thema heute.
Deswegen bin ich hier, um dich da in diese Überleitung reinzubringen.
Ich bin jedenfalls sauer. Ich finde, wir sollten unsere Anwälte beim Fußballverband Sachsen-Anhalt sofort in die Spur schicken. Wir verklagen die alle.
Ja.
Schließlich sind wir die Ersten, die einen Videopodcast angefangen haben. Wir haben das quasi... erfunden.
Ja.
So. Wollen wir noch was zur letzten Sendung sagen? Die ist durch die Decke gegangen, waren gute Zahlen. Viele schöne Feedbacks.
Es war eine sehr lustige Folge, wie ich mir habe sagen lassen im Nachgang. Ich fand sie gar nicht so lustig, weil du mit dabei warst.
Ja.
Aber ansonsten waren noch ein paar coole Gags dabei.
Ich kann nicht so gut lustig sein, weil ich dich immer mit durchziehen muss. Also ich richtig anstrengende Aufgabe. Ich möchte mich auch entschuldigen. Ich trainiere fleißig jeden Tag, damit meine Skills noch ein bisschen besser werden. So, mehr ist heute nicht drin. Wir wollen nämlich heute zwei Personen in den Vordergrund stellen, die bei uns im Fußballverband Sachsen-Anhalt an einer absolut neuralgischen Stelle tätig sind. An einer Stelle, wo eigentlich 20 Personen tätig sein müssten, weil es so viele verschiedene Facetten hat, diese Arbeit. Aber das werden sie uns gleich selber erzählen. Wir haben dafür auch unser Setup heute so ein bisschen verändert, denn wir haben eine Gäste-Couch aufgestellt und eine Kamera davor. Und guckt mal, da sitzen sie beide. Steffi 30 und Nick Pumto aus der Abteilung gesellschaftliche Verantwortung des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Hallo Steffi.
Hallo Christian.
Hallo Nick.
Guten Morgen Stefan.
Und wenn ihr den Eindruck habt, dass beide da so ein bisschen sitzen wie bei einer Leistungskontrolle, wir versuchen die seit 2 Stunden locker zu quatschen.
Aber erst nach der Bio-Klausur.
Aber sie sind beide so ein bisschen, aber das ist auch völlig in Ordnung. Unsere Technikabteilung hat uns schon zur Sau gemacht. Wir sollen nicht so arrogant sein, weil wir das jetzt hier ja zweimal wöchentlich schon über 15 Jahre machen. Und deshalb sollen wir ein bisschen darauf Rücksicht nehmen, dass die beiden aufgeregt sind. Wollen wir anfangen? Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Du
kannst gerne anfangen.
Steffi, wie bist du zum FSA gekommen? Was hast du mit Fußball zu tun? Weißt du, dass der Ball rund ist?
Dass der Ball rund ist, das weiß ich. Zum Fußball bin ich gekommen, weil ich zwei Jungs habe, die sehr engagiert und oft Fußball spielen wollten und das jetzt auch hobbymäßig sehr gut machen. Mein Großer spielt bei der U14 beim FCM und mein Kleiner spielt in der E-Jugend in meinem Heimatverein. Und da war ich immer bei den Plätzen, an den Plätzen dabei, bei den Spielen dabei. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, dass mir das ganz viel Spaß macht. Und dann war die Stelle beim FSA ausgeschrieben im Mai und daraufhin habe ich mich beworben und dann hat es auch funktioniert.
Nick, möchtest du die nächste Frage von Danny oder von mir gestellt bekommen?
Ich würde Stefan bevorzugen.
So, Danny.
Ja, weil sie einfacher ist.
Ja, wahrscheinlich.
Weil die Frage einfacher ist.
Nick, man könnte den Verdacht bekommen, dass du Fußballer bist. Wie lange spielst du schon und wie hat es dich zum FSA verschlagen?
Ich spiele seit 20 Jahren Fußball, also eigentlich seitdem man anfangen darf, glaube ich, doch mit 4 anfangen, habe ich angefangen. Beim FSA bin ich über ein studentisches Praktikum reingerutscht und aus dem Praktikum wurde ein Jahr später die Werkstudentenstelle, die ich jetzt seit ungefähr einem Jahr bekleide.
Was ist eine Werkstudentenstelle? Kannst du ja vielleicht auch mal erklären. Arbeitet man da überhaupt richtig oder versuchst du dann nur zu prokrastinieren und keine Arbeiten in der Uni schreiben zu müssen?
Also ich probiere es richtig zu arbeiten. Ich gebe mir Mühe.
Wie mit dem Fußballspielen.
Genau, es ist praktisch ein Vorteil für Studenten, dass man nebenbei arbeiten darf bis zu 20 Stunden die Woche und da halt relativ ohne viele Abzüge sein Geld bekommen kann. Einfach Vorteil für Studenten.
Wie oft bist du dann im FSA und wie oft in der Uni? Weil trainieren machst du ja nicht mehr, hat mir dein Trainer gesagt.
Gerade bin ich dreimal beim FSA die Woche und in der Uni sind meine letzten Züge eingeleitet. Von daher bin ich gerade hoffentlich nicht mehr präsent vor Ort.
Okay. Wollen wir vielleicht mal versuchen zu beschreiben, was diese Stelle gesellschaftliche Verantwortung beinhaltet, Steffi? Kannst du das versuchen, mal zusammenzufassen?
Das ist gar nicht so einfach zusammenzufassen, weil es so viele verschiedene Themen gibt, was gesellschaftliche Aufgaben bedeutet. Das fängt an bei der Sichtung der Spielberichte der roten Karten, geht über die Themen Vielfalt, Inklusion, Integration, Prävention, Kinder- und Jugendschutz, also alles, was du dir vorstellen kannst, was rund um den Fußball passiert, abseits des Platzes. Ja, das ist eigentlich im Prinzip das, was wir beide den ganzen Tag machen. Wir verfolgen die Spiele, wir kümmern uns um Mannschaften, wir kümmern uns um Trainer, wir kümmern uns um Eltern, die Anliegen haben. Ja, das fasst das eigentlich erstmal in wenigen Worten gut zusammen.
Danny, eigentlich ganz normaler Scheiß, ja, der eigentlich schon immer bearbeitet werden müsste im Fußballverband.
Na, ich glaube, wir haben da tatsächlich mehrere Themen. Also zum einen diese gesellschaftliche Veränderung, die in einem Segment noch krasser zu sehen ist, was ja die Breite der Gesellschaft abbildet. Also der Amateurfußball, egal ob Kinder, Männer, Frauen oder ältere Menschen, bilden ja alle Probleme, Herausforderungen und Veränderungen der Gesellschaft ab. Und daraus ist ja eine Konsequenz, dass ja alle mit dieser Veränderung ja noch nicht ganz d'accord sind, vielleicht Probleme haben, sich dran zu gewöhnen oder was der Geier. Und das ploppt ja dann wieder im Spiel, nach dem Spiel, vorm Spiel, von den Zuschauern, von den Trainern, egal, ploppt irgendwann auf. Und das muss bearbeitet werden. Und da würde mich jetzt tatsächlich interessieren, wie denn so ein Tag aussieht. Also beispielsweise jemand Montag, weil der Hauptspieltag ist ja das Wochenende. Und da ploppen ja so für mich der...
Das sind übrigens 3 Tage, Danny. Das würdest du
nicht an einer Stelle sagen. Ich rechne an einem Tag.
Okay, gut.
Da ploppt es dann ja komplett am Montag wahrscheinlich auf. Beschreibt mal, was sind denn da so Hauptthemen, die ihr montags bearbeitet?
Also es ist so, dass wir Montag früh eigentlich anfangen, alle Spielberichte zu sichten, in allen Ligen, unabhängig von Mädchen, von Frauen, von Männern, von Mädchen, von Jungs, E-Jugend, D-Jugend, alle Spielklassen, dass wir dann anfangen, alle Spiele zu sichten nach roten Karten, nach Vorfällen, nach besonderen Vorkommnissen. Wo wurde beispielsweise durch einen Schiedsrichter der Haken gesetzt im Spielbericht? Das bedeutet, wo gibt es Diskriminierung oder Gewaltvorfälle? Und je nachdem, wenn speziell auch Diskriminierungs- oder Gewaltvorfälle sind, dann nehmen wir Kontakt auf mit dem Staffelleiter, mit dem Schiedsrichter, mit den betroffenen Personen, je nachdem, wer geschädigt wurde, wer beschuldigt wurde. Das Ganze wird dann dokumentiert, es wird an der Geschäftsstelle besprochen mit den Verantwortlichen, um dann weitere Schritte einzuleiten, Präventionsmaßnahmen, Kontakte zu den Vereinen, zu den Mannschaften, wo gibt's Probleme, wo müssen wir hinterher sein, was haben wir in unserem Netzwerk für Möglichkeiten, da die Leute vor Ort zu unterstützen, dass das vielleicht eben doch nicht mehr vorkommt oder halt ein bisschen weniger wird endlich mal auf den Spielfeldern.
Du sagst schon, weniger wird. Wie viel ist es denn?
Also zu viel.
Wie viele Haken siehst du an so einem Montag?
Also in Deutschland in den letzten 2 Wochen hatten wir 8 bis 9 Vorfälle, wo gesagt wurde, wo der Schiri eingeschätzt hat, dass hier eine Diskriminierung oder eine Gewalt vorlag. Und das ist schon wirklich sehr, sehr viel. Also wenn man bedenkt, dass wir gerade mal Mitte September haben, dass die Saison, keine Ahnung, 2 Monate gerade läuft, 1,5 Monate, dann haben wir schon an die 200 Fälle. Auch ohne Haken, aber nur allein rote Karten, Spielabbrüche, Beleidigungen, Tätlichkeiten, Foulspiele. Und das ist schon eine Zahl, die ist ziemlich erschreckend, ja.
Was genau bedeutet denn, also nimm mal bitte plastische Beispiele für Diskriminierung. die aus dem Fußballbereich kommen?
Na, zum Beispiel rassistische Äußerungen, Affengeräusche, ja, also die Wörter möchte ich jetzt eigentlich gar nicht so wiedergeben, nee, was da so. Also
persönliche Beleidigungen.
Persönliche, genau, okay. Angriffe auf das Geschlecht, auf die Person, auf, ja, wie gesagt, den Migrationshintergrund. Das sind alles so Sachen da. Es ist leider viel zu viel, gibt es viel zu viel Vorkommnisse auf den Spielfeldern.
Nick, du bist ja aktiver Fußballer, auch wenn Danny das die ganze Zeit versucht, ein bisschen runterzureden. Wir hören jetzt auf, dich ein bisschen wegen deiner fußballerischen Tätigkeiten zu dissen, weil das machen wir ja die ganze Zeit irgendwie einfach nur, um wach zu bleiben oder um uns ein bisschen freundschaftlich zu necken. Du bist aktiver Fußballer. Das, was du siehst, wenn du am Wochenende spielst und das, was du dann quasi in diesen Berichten liest am Montag, wie ist denn da das Gefühl für dich?
Ja, ich glaube, wie Danny schon mal gesagt hat, Trash-Talk gehört irgendwie so ein bisschen mit dazu. Also so ein bisschen das Necken auf dem Platz, das Rausbringen auf dem Platz ist immer so gegeben. Aber ich persönlich finde immer, es hat immer eine Grenze zu geben. Und ich lese halt ganz oft in den ganzen Berichten, dass halt die Grenze dumm überschritten wurde, unnütz dumm überschritten wurde. Und das, ja, also ich frage mich manchmal, wie kommt man drauf? Also ja, okay, es ist eine Emotionshandlung, Fußball ist Emotionssport. Aber teilweise ist halt schon Dollar übers Ziel hinausgeschossen und das ist für mich immer relativ interessant auch zu lesen, was da alles passieren kann.
Hat sich deine Haltung, deine Wahrnehmung, deine Aufmerksamkeit wie als Fußballer verändert, seit du beim Fußballverband bist?
Extrem. Ich bin viel sensibler durch die Themen geworden. Auch so eine Alltagsbeleidigung, glaube ich, die immer so gefallen sind auf dem Spielfeld oder so.
Alltagsbeleidigung ist ein schönes Wort, ja. Es ist richtig bitter.
So hart es klingt, aber ist ja teilweise so. Also auf dem Spielfeld fallen ja Wörter, die nimmt ja jeder wahr und das ist für jeden und praktisch in Ordnung, was ja auch schlimm ist. Aber dafür bin ich viel sensibler geworden und man kriegt die einfach viel mehr mit. Man hört es einfach viel mehr, man kriegt es einfach viel mehr mit und das ist schon der große Unterschied eigentlich von Vorarbeit zu danach.
Wie reagieren deine Mitspieler darauf, dass du da jetzt arbeitest?
Ich glaube, die meisten wissen es halt gar nicht so richtig.
Ist jetzt vorbei übrigens, Nick.
Oder sie wissen schon, dass ich im Verband bin. Aber ich glaube, die Themen, die wir abdecken, ist denen, glaube ich, nicht so richtig bewusst. Wobei ich auch sagen muss, wir haben jetzt keine großen Probleme bei uns in der Mannschaft. Von daher ist alles nur im Rahmen.
Ich glaube, ganz wichtig ist halt, was nicht definiert ist, ist diese Grenze. Also wann überschreite ich jetzt wirklich das persönliche Empfinden des Gegenübers? Und ich glaube, das kannst du halt nicht abstecken, so wie halt eine Grenze beim Land, quasi einen Grenzüberschritt hat, weil ja die Grenze bei jedem höher ist, niedriger, wie auch immer, dass er sich persönlich angegriffen fühlt. Und Nick hat ja die Ehre, auch mal gegen mich zu spielen, vor einem Dreivierteljahr.
Die Grenze ist ganz knapp vor überschritten.
Und ja, da ist halt, wann greife ich jemanden persönlich an? Ich hatte da auch einen Gegenspieler, mit dem ich mich halt permanent in der Wolle hatte. Ich habe ihn aber nie persönlich halt angegriffen. Wenn ich aber natürlich zu ihm sage, du bist natürlich ein schöner Hackstock und kannst keine 2 Meter gerade auslaufen und weißt gerade mal, dass der Ball rund ist, kann es natürlich auch sein, dass er sich dadurch persönlich angegriffen gefühlt hat. Was für mich daraus entscheidend ist, ihr sagt ja, es werden Häkchen in Spielberichten gesetzt, beziehungsweise agiert ja auch, wenn rote Karten kommen. Jetzt wird ja nicht jede persönliche Beleidigung oder Diskriminierung mit einer roten Karte geahndet und vielleicht auch noch nicht mal von einem Schiedsrichter gehört. Kommt es auch vor, dass proaktiv Spieler, Trainer oder Vereine zu euch kommen und sagen, komm, wir haben hier ein Thema, wir wurden persönlich angegriffen, diskriminiert, rassistisch beleidigt?
Ja, also das kommt auf jeden Fall vor und da das muss auch noch viel mehr sein. Wir hatten jetzt in letzter Zeit auch mehrfach Anfragen, wo dann auch Vereine auf uns drauf zukamen oder Trainer auch konkret, die halt gesagt haben, wir haben ja irgendwie ein Problem in der Mannschaft, wir kriegen das nicht so richtig hin, was gibt es da für Möglichkeiten, was hat der Verband für Möglichkeiten? Und das sind auch Punkte, um die wir uns dann kümmern, wo wir dann im Netzwerk einfach schauen, okay, mit wem können wir da was zusammen machen, wie können wir da Beratungsangebote, Präventionsmaßnahmen für Vereine, für Mannschaften finden, damit sie einfach ein Stück weit lernen, sich auf dem Spielfeld auch zu regulieren, diese Impulskontrolle einfach zu schaffen und dann einfach auch aufgeklärt werden. Also oftmals ist es auch so, dass gerade zum Thema Rassismus mittlerweile wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Aufklärungsarbeit geleistet wird, wo man einfach sagen muss, vielen Jugendlichen geht so viel Wissen auch verloren mittlerweile. die sagen, du hast gerade gesagt, Alltagsbeleidigung. Es ist tatsächlich dieser Alltagsrassismus, ja, dieses Unvoreingenommene. Man spricht irgendwas aus, man denkt gar nicht drüber nach, was das vielleicht für Konsequenzen haben kann und aus welcher Geschichte es herrührt. Und das ist schon ganz schön extrem. Und da müssen wir wieder Aufklärung machen, mehr Aufklärung machen.
Wie ist die Eintrittshürde für jemanden, der ein Thema hat, um das an den Verband heranzutragen? Was muss der tun? Kann der euch direkt kontaktieren? Gibt es E-Mail-Adressen? Gibt es Formulare? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also es gibt verschiedene Wege. Wenn jemand ganz proaktiv auf uns drauf zukommen möchte, kann er das übers Telefon tun. Die Telefonnummer steht auf der Internetseite, die E-Mail-Adressen von uns stehen auf der Internetseite. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wenn jemand irgendwas gesehen hat oder gehört hat und das Ganze erstmal anonym machen möchte, dann gibt es unsere Anlaufstelle. Und anlaufstelle@fsa-online.de, da kann man sich ganz anonym hinwenden, da gibt es ein Forms-Dokument, was man ausfüllen kann, was wurde gesehen, was wurde beobachtet, möchte derjenige seinen Namen sagen oder eine Telefonnummer hinterlassen. Natürlich ist es für uns einfacher, wenn eine Telefonnummer hinterlassen wird, damit man auch einfach Rückfragen stellen kann, aber auch so ist die Hürde sehr gering, man muss es uns einfach nur zutragen und dann setzen wir uns sofort mit denjenigen auch in Verbindung und schauen, was ist passiert, wie können wir helfen, was können wir einfach tun, ja.
Anlaufstelle@fsa-online.de, Anlaufstelle zusammengeschrieben @fsa-online.de. Ich höre schon die Leute, die das jetzt wahrnehmen und dann sowas faseln wie, naja, das ist doch Denunziantentum oder man scheißt doch keinen an oder sowas. Ja, das ist halt so eine, du hast eine seltsame Mischung gerade in der Gesellschaft, die politisch durch Themen, die wackelig behandelt werden, einer vermeintlichen Führungsschwäche, die einer Bundesregierung nachgesagt wird, Medien, die komplett durchdrehen und auf der Suche und der Gier nach Klicks irgendwie einfach wild alle Überschriften schreiben, wo es nicht darum geht, darüber nachzudenken, dass die Gesellschaft vielleicht da auch eine Auswirkung von hat und dass das wirklich was macht, wenn man so eine Überschriften droppt irgendwie, sondern geht es dann nur um die Klicks und so. Und das ist so eine Mischung und da habe ich wirklich den Eindruck, dass es dann so, dass es als anstrengend gilt zu sagen, hey Leute, bleibt mal ruhig oder ich glaube, hier ist eine Grenze überschritten oder so. Verbunden mit dieser Fehlerkultur, die teilweise in Deutschland auch unter den Tisch gefallen ist, das bedeutet, wenn jemand einfach Scheiße gebaut hat, dann kann der nicht sagen, ich habe Scheiße gebaut, ich entschuldige mich und glaube, das könnte so besser werden oder so, sondern dass Menschen, die mitunter Mist gemacht haben, dass sie dann halt gnadenlos in die Tonne getrampelt werden. Das ist eine unfassbar diffizile Mischung. Also, kannst du es nachvollziehen?
Komplett.
Und nehmt ihr das so auch wahr? Also Nick, wie ist denn das für dich auf dem Fußballplatz? Also bist du dann jetzt der Mahner und Erinnerer? Und oder nimmst du das auch wahr, dass es anstrengend ist, seinen Kumpels in der Kabine dann nochmal zu sagen, Diggi, jetzt haben ja alle gelacht und die Bierbäuche haben gewackelt, aber jetzt war ich in alten Herren, Entschuldigung. aber das war nicht in Ordnung.
Nee, absolut. Anstrengend ist es nicht. Ich finde es einfach gut, darauf hinzuweisen, wenn es mal der Fall sein sollte. Wobei, wie ja vorhin schon mal erwähnt, also wenn, das ist mal wirklich ganz selten der Fall. Und wenn ich was sage, ich glaube, verstehen das auch die meisten, verarbeite das im Kopf, nehme es hin und mache es beim nächsten Mal besser. Das ist ganz human, also ist für mich relativ entspannt. Ich muss jetzt auch nicht mahnen, ich will auch nicht wirklich mahnen, ich will nicht mal den Zeigefinger heben. Aber es ist vollkommen in Ordnung für mich.
Zeigefinger ist, glaube ich, auch wirklich eher so eine Abgrenzung, wie ich finde. Da macht man auf jeden Fall dann erstmal so einen riesen Graben auf, so einen Kumpeldrücker, einen Angemessener oder vielleicht ein gutes Wort, ist da vielleicht besser. Steffi, was nimmst du auf der anderen Seite der Telefonleitung wahr, wenn du mit Vereinen sprichst oder wenn du versuchst, Maßnahmen einzuleiten, von denen wir auch mal gleich sprechen könnten, welche das denn sind?
Unterschiedlich. Also in der Regel ist es so, dass wenn die Vereine proaktiv auf uns drauf zukommen, dann ist da ganz viel Offenheit. Dann sagen auch die Vereine, ja, wir sind dafür offen und es ist okay. Und das ist jetzt nicht, wir wollen ja in dem Moment keinen kritisieren. Wir sind ja nicht da, um den Zeigefinger zu heben, sondern wir wollen ja einfach aufklären und sagen, dass es so einfach nicht funktioniert. Von daher nehme ich da eigentlich viel Offenheit wahr. Wenn es natürlich Beschwerden gibt, beispielsweise, wenn da Vorfälle sind, wo es Berichte gibt, dass irgendwas so nicht in Ordnung war auf dem Platz, und man dann die Vereine oder die Betroffenen anruft, dann hat man schon eher ein bisschen mehr Zurückhaltung, was man da so hört, natürlich. Aber in erster Linie, wie gesagt, wir sind keine Instanz, die da irgendwie das Schwert hebt, sondern wir wollen einfach versuchen, die Sachverhalte zu klären, aus dem Weg zu räumen, sodass alle dem Fußball wieder nachgehen können und spielen können. Und genau.
Im Prinzip eine Art Servicedienstleistung, um den Spielvertrieb Betrieb wirklich auch am Laufen zu erhalten, und zwar komplikationslos. Ja. Was für Maßnahmen gibt es denn, die ihr so einleiten könnt, wenn ihr was hört?
Das ist unterschiedlich. Also wir haben ja bei uns in der Geschäftsstelle die Möglichkeit, über die Vereinsberater Gespräche vor Ort zu machen. Wir haben aber auch mit dem Mut-Projekt vom LSB einen ganz tollen Partner an unserer Seite, die ganz viel Aufklärungsarbeit zum Thema Menschlichkeit und Toleranz im Sport macht. Also immer wenn rassistische Vorfälle sind, beispielsweise, ist das so mein erster Kontakt, wo wir dann was besprechen, was können wir planen, was können wir zusammen machen. Was hat Mut vielleicht schon in Vorbereitung, oder gab es schon irgendwie andere Vorfälle mit dem Verein? Genau, das sind solche Sachen. Ansonsten zum Thema Vielfalt arbeiten wir auch mit dem LSB zusammen in dem Projekt Stark, wo es um die geschlechtliche Vielfalt geht. Auch da haben wir schon Turniere veranstaltet. Dieses Jahr in Bad Dürnberg das Vielfaltsturnier wollen wir im nächsten Jahr gerne auch wieder machen. Und das sind so verschiedene Maßnahmen. Also wir haben viele Kooperationspartner, mit denen wir dann so zusammenarbeiten, je nachdem, wo es auch immer, in welchem Bereich es ist. Wir haben Inklusionsbeauftragten, den Markus Stein, der kümmert sich ganz viel um Inklusion. Also wenn es im Thema Handicap-Fußball geht, wenn da ein Verein eine Anfrage hat beispielsweise, dann ist er aktiv und organisiert vor Ort Möglichkeiten. Ja, genau.
Den Sportskameraden Stein wollten wir mal gesondert einladen. Deshalb würden wir an dieser Stelle jetzt das Thema Inklusion nicht aussparen oder sowas, sondern wir verzichten einfach darauf, weil wir die Sendung noch machen und dann mehr Raum haben und dann jetzt nicht so viel Platz für so viele andere Themen wegzunehmen. Habt ihr denn beide den Eindruck, dass ihr genug seid da in eurer Abteilung, oder wie viel könntet ihr so brauchen?
Ich glaube, es wird deutlich.
Ich habe euch versprochen, dass ich euch auch zum Lachen bringe.
Ich glaube, es wird deutlich, dass bei dem, was wir alles tun, die anderthalb Personen nicht wirklich ausreichen. Also wir würden uns schon gerne wünschen, dass wir noch ein bisschen mehr im Team wären.
Vor allem braucht ihr halt auch die Unterstützung von allen anderen im FSA tätigen Menschen. Also was jetzt beispielsweise Ehrenamt angeht und so weiter, weil das sind ja eure verlängerten Arme. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Wir haben einen fiktiven Verein, bei dem permanent bei den Spielen aufgrund der Spieler, die da spielen, Emotionen bei Fans hervorgerufen werden, die diesen Affenlauten, die halt geistig maximal ganz unten sind, ja, in der heutigen Zeit. Und ihr signalisiert, hey, komm, bei dem Verein ist ein Thema. Da braucht ihr natürlich auch die Unterstützung von den verlängerten Armen Richtung Gremien, Ausschüssen und so weiter, die dann sagen, alles klar, wir haben das Thema verstanden, wir schauen uns das an. Wie gelingt euch das denn? Klingt das gut? Klingt das schlecht? Ist das anstrengend?
Das kommt immer so ein bisschen darauf an, wo das gerade ist. Also wie gesagt, die Vereinsberater habe ich ja schon angesprochen. Dann werden ja auch die Staffelleiter holen wir dann mit ins Boot, die Ausschüsse holen wir mit ins Boot. Gerade wenn wir dann hören, dass es beispielsweise auch Spiele gibt, die irgendwie ein erhöhtes Sicherheitsrisiko haben, dann werden alle anderen auch mit involviert. Die Schiedsrichter holen wir mit ins Boot, um dann zu schauen, okay, welcher Schiedsrichter wird da angesetzt. Also das sind schon Sachen, die uns an sich ganz gut gelingen. Aber wir würden uns wünschen, noch ein paar mehr Ehrenamtler zu erreichen. Und wir wollen oder haben jetzt auch geplant, unsere Fairplay-Beauftragten wieder neu auszuschreiben. Und da hoffen wir auf ganz viel Unterstützung. Da haben wir uns ein neues Konzept überlegt, dass wir halt gerne auch als die Fairplay-Beauftragten als Vertreter vor Ort einsetzen würden, bei Gesprächen, bei Spielbeobachtungen beispielsweise. Also wir brauchen Wir müssen aus dem Hauptamt mehr aktiv sein auf den Plätzen. Also wir brauchen einfach viel mehr Input von den Spielen direkt. Wir brauchen mehr, die uns unterstützen dabei, die Spiele auch wirklich einzuschätzen. Weil oftmals ist es so, wenn es einen Vorfall gab und wir holen uns zwei verschiedene Stellungnahmen ein, dann haben wir zwei verschiedene Varianten. Die einen sagen weiß und die anderen sagen schwarz. Und das hilft uns halt im Hauptamt, in der Geschäftsstelle eben auch nicht wirklich weiter, weil dann können wir es auch nicht wirklich einschätzen. Wir stehen halt dann immer zwischen den Stühlen. Und genau, da brauchen wir auf jeden Fall mehr Unterstützung durch Ehrenamtliche, die Bock haben, tätig zu sein für uns und dann halt genau uns in dem Moment auch so zu schildern, dass es jetzt wirklich passiert und so habe ich das wahrgenommen. Und
ist das jetzt schon möglich, Fairplay-Beauftragte zu werden? Wo können die sich melden?
Die Ausschreibung folgt.
Die Ausschreibung folgt, genau. Werden wir halt so schnell wie möglich machen, nehmen wir an, dass wir dann auch mal darüber sprechen. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich will da jetzt gar nicht so bei Steffi drauf eingehen, aber die Begrifflichkeit beobachte ich innerhalb des Fußballverbandes sehr oft, also Ehrenamt und Hauptamt und Ehrenamt und Hauptamt. Und es wirkt manchmal auf mich persönlich so, als wären das zwei unterschiedliche Gruppen von Menschen, die unterschiedlich arbeiten. Und ich finde, ich weiß nicht, wenn man das jetzt hier hört oder sieht, könnte man ja, je nachdem, ob man zum Ehrenamt oder Hauptamt gehört, könnte man mal darüber nachdenken, ob das nicht vielleicht entweder eine komische Wahrnehmung von mir ist, dann kann man mir das gern mitteilen oder sowas. Aber dass man sich mal in den Kopf zwirbelt, dass das ein Fußballverband ist, der besteht aus Hauptamtlern und Ehrenamtlern, die an einem Amateurfußball arbeiten. Sowas, weißt du? Ich habe mal die Geschichte gehört, ich weiß nicht, wann das war und wo das war oder so, dass es rassistische Vorfälle überall gegeben haben soll. Und dann wurde da Bescheid gegeben von Menschen, die dafür verantwortlich sind. Und dann kam von den Ehrenamtlern so, ja, wir machen uns lächerlich, wenn wir jetzt hier irgendwelche Menschen hinschicken zur Beobachtung oder so für ein Spiel, wo vermeintlich hochsichtig, kann mich nicht vorstellen, dass sowas jemals passiert ist. Das wäre ja Wahnsinn.
Ja, und das meinte ich ja in dieser...
Das wäre Irrsinn.
Diese Zusammenarbeit zwischen den beiden, ich nenne es mal Gremien, ja, ich finde diese Bezeichnung Hauptamt und Ehrenamt halt auch komplett Quatsch, weil im Endeffekt ist es ja nur eine Klassifizierung, dass der eine dafür im Hauptamt Geld bekommt und der im Ehrenamt das ehrenamtlich macht. Und ich glaube, da kommt das halt her. Und ich glaube, da ist halt schon eine gewisse Spaltung passiert durch diese Begrifflichkeiten und auch durch diese verschiedenen Arbeitsweisen, was uns ja im Grundthema nicht hilft, weil wir im Endeffekt alle für das gleiche Thema arbeiten, das ist der Amateurfußball, für die Gesellschaft und so weiter.
Wie kriegen wir das hin? Dass da diese vermeintliche Grenze, die gerne von Steuerfachangestellten irgendwie so benannt werden können, weil das wichtig ist für irgendeine Abrechnung, aber dass sie fühlt, dass wir da miteinander und füreinander arbeiten. Also Präsenz wäre halt wahnsinnig wichtig, glaube ich, dass man sich mehr sieht und mehr miteinander arbeitet. Andererseits, wenn ich sehe, ich weiß ja, wie die montags telefonieren, Steffi und Nick, oder wenn ich auch teilweise andere Menschen aus der Geschäftsstelle sehe, es ist natürlich schon wahnsinnig viel. Wenn du dann noch am Wochenende überall so mit hinfährst oder sowas, ist schon krass. Weiß halt nicht, wie man das hinbekommt, was da eine Lösung wäre. Wollen wir uns da mal einen Kopf machen?
Ich glaube, das würde jetzt die Sendung auch sprengen, um dieses
Thema. Ich habe keine Lust drauf, die Sendung zu sprengen.
Um dieses Thema jetzt zu beleuchten, was da so die Problemfelder, Herausforderungen und vor allem auch persönliche Befindlichkeiten. Und ich glaube, das ist so der Grundpunkt, der damit reinzählt, dass der eine dem anderen was wegnimmt, in seiner Expertise oder beziehungsweise auch Neid mit reinspielt. Ich glaube, das ist ein ganz spannender Punkt. Idee, zwei Leute mit dazuholen, einen aus dem Ehrenamt, einen aus dem Hauptamt, die persönlich auch zusammenarbeiten und da einfach beschreiben, wie es funktionieren kann oder was die Hürden sind.
Damit die das dann verteilen?
Zum Beispiel. Also deine Wahrnehmung, die kann ich jetzt eins zu eins zu teilen, dass wir da in vielen Bereichen Herausforderungen haben.
Warte, und das passiert nicht oft.
Ja. Ist meine Wahrnehmung. Und dass dieses Denken, naja, der aus dem Ehrenamt und der im Hauptamt und so weiter, ich glaube, da fängt das schon an, diese Klassifizierung. Das sollte halt nicht sein. Guter Hinweis, nehmen wir mit. Ich habe nochmal das Thema Fair Play gerade aufgegriffen, weil das kam. So da, wo ich unsere Arbeit im Verband generell wahrnehme, das, was passiert, dass wir Fair Play-Gesten auszeichnen. Da ist Nick ja derjenige, der das mit betreut, mit verantwortet. Und kannst du gleich erzählen, wie das funktioniert. Für mich ist da aber spannend, wann können wir Fair Play auch wirklich als Fair Play bezeichnen? Und wann muss ich als Spieler sogar sagen, Alter, ich habe jetzt hier einen Fehler gemacht. Ich muss jetzt hier zum Schiedsrichter gehen. Das finde ich halt ganz spannend. Erzähl mal ganz kurz, Nick, wie Fairplay abläuft, die Fairplay-Geste, wie man sich bewerben kann. Und dann reden wir noch mal kurz drüber.
Okay, also Fairplay-Geste allgemein kann gefühlt jeder melden. Wir haben ein Formular auf der Internetseite, wo man ganz einfach die ganzen Daten eintippen kann, wie wer hat die Fairplay-Geste gemacht und kurze Beschreibung. Des Weiteren kann auch jeder Schiedsrichter im Spielbericht die Verpflegeliste hinterlegen oder man schreibt mir per Mail oder irgendein aus dem FSA-Kosmos per Mail, ich habe eine Verpflegeliste gesehen. Man schildert diese kurz, damit wir auch einen Überblick haben, was damit passiert. Der Staffelleiter kann diese weiterleiten. Also gefühlt auf jeden Weg kann diese Verpflegeliste zu uns getragen werden. Der weitere Ablauf ist dann, dass wir diese dann sichten und auch gliedern oder vorgliedern, sage ich mal. Und dann stellen wir diese ja öffentlich zur Wahl auf Social Media bei uns seit ungefähr ein halbes Jahr, glaube ich. Es funktioniert relativ gut. Und der Gewinner wird daraufhin dann prämiert und ausgezeichnet. Genau, das ist so der kurze Ablauf.
Also unglaublich wichtige Sache, weil ich glaube, über Fair Play spricht halt niemand, wenn was Positives passiert, sondern eher, wenn was Negatives passiert. Das ist, ich vergleiche das immer mit der Deutschen Post oder mit der Biberpost bei uns in der Region. Man jubelt nie, wenn man einen Brief bekommt. Ja, ja, geil, ein Brief, der wurde zugestellt, geil, der Zusteller hat einen geilen Job gemacht, sondern eher, wenn der Brief nicht ankommt. Das passiert so in einer Quote 0,01%, dass ein Brief mal nicht zugestellt wird, oder 0,02 sind so die Quoten der Deutschen Post. Und genauso ist es ja bei Fair Play, läuft ein Spiel normal ab, passiert nichts, wählt man vielleicht mal ein bisschen was, hat ja aber, keine Ahnung, einen Elfmeter rausgeholt durch eine wirklich wahnsinnige Schwalbe oder hat den Gegenspieler verarscht oder den Schiedsrichter verarscht und der Gegenspieler darauf aufmerksam gemacht, was auch immer, meldet man das eventuell ja nicht. Für mich ist aber spannend, ich würde die These droppen, je höher und je mehr der Leistungsfaktor eine Rolle spielt, das heißt, je höher die Liga ist, desto weniger Fairplay-Gesten werden im Spiel getan von Spielern. Ist das so?
Ich glaube, diese These würde ich an sich auch teilen. Ich kann sie halt nur nicht aktiv belegen, weil wir halt nicht wissen, wie viele Gesten kommen zu uns, wie viele Gesten werden zu uns getragen.
Wir machen es mal anders. Wie viele Gesten hast du aus dem Juniorenbereich und wie viele Junioren und Juniorinnen und wie viel hast du aus dem Herren- und Frauenbereich ab Landesliga?
Wenn ich es monatlich betrachte, haben wir so um die 7 Gesten, wo ich sage, okay, das sind Fairplay-Gesten.
Ja.
Davon sind 3 oder 4 mit Mustermann aus dem Jugendbereich. 3, sage ich mal, so aus dem normalen Kreisbetrieb, aus dem Herrenspielbetrieb und eine vielleicht aus dem Land.
Vielleicht. Okay. Weil ich sag persönlich aus meiner Erfahrung, auch im Fußball kam das in gefühlt 30 Jahren nicht vor, dass jemand zum Schiedsrichter gegangen ist, in einem Punktspiel, in dem es um was geht, dass er gesagt hat, Mensch, hier war vielleicht kein Foul oder ja, der hat mich vielleicht nicht beleidigt oder der hat mich vielleicht nicht und so weiter. Das war vielleicht ein Einwurf. Ich glaube, da ist es halt abhängig, worum es in dem Spiel geht. Ich glaube, treffen da 2 Mannschaften aufeinander, für die es in der Saison nicht mehr viel geht, kann man auch mal sagen, Mensch, war jetzt kein Elfmeter. Ich hatte eine Situation, lass mich kurz ausreden bitte, Stefan, als ich in Schönebeck angefangen habe, im ersten Spiel, im Testspiel, gegen Plötzkau in Bernburg steht es 0-0 und in der 3. Minute kommt der Gegenspieler und trifft mich irgendwie ganz, ganz leicht. Und ich falle aber irgendwie hin, weil ich aus dem Leichtgewicht komme. Und ich gehe jetzt zum Schiedsrichter und sage, Mensch, brauchst du jetzt hier keine Elfmeterpfeifen, ja? Würde ich persönlich so in einem Punktspiel, in dem es um 3 Punkte geht, nicht machen. Bleibe ich dabei.
Und deshalb habe ich gerade auf dich gezeigt, weil ich halt fragen wollte, stell dir vor, du in deinen härtesten Zeiten mit dem Danny Piele Stirnackenblick auf Erfolg geeicht und ein junger Spieler, du bist schon seit 10 Jahren, du warst ja nie mehr als ein Jahr hintereinander in der Truppe, also du bist schon eine Weile in der Mannschaft und dann kommt so ein junger Spieler, der zum Beispiel durch die Fairplay-Gesten geschult ist und auch beeinflusst ist, die Nick da so großartig betreut und dann macht er genau sowas. Wie würdest du, Danny Piele, wie würdest du da reagieren in so einem Punktspiel?
Wenn der meiner
aus Mannschaft? Aus deiner Mannschaft.
Ja, schwierig, ja. Also ja. Die Frage ist ja,
aber damals haben wir das gerade groß drauf, das Bild ihr habt irgendwie hoffentlich irgendwie. Und das ist halt, ich verstehe das so. Ich komme aus einer Zeit, bei mir war es ganz normal, dass ich, weil ich rote Haare und einen Zopf auf dem Kopf hatte, als Hause um die schwule Sau bezeichnet wurde. Das war total normal.
Na, das Anfang ist ja jetzt was anderes. Über die will ich ja gar nicht reden. Also das meine ich damit nicht.
Ja, aber ich finde dieser Wandel, dass wie macht man das, dass die Leute mitbekommen, dass dass der Wandel statt, dass das dann Wandel stattgefunden hat. Kannst du dich an unseren Torhüter-Kollegen hier,
Florian
Svitala, erinnern, der halt auch dann mal so angedeutet hat, dass man in der Kabine nicht mehr so richtig laut zu den jungen Spielern mal sagen kann, da hast du einen schönen Mist zusammengespielt, dass sie das eine andere Ansprache sich wünschen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich weiß nicht, ob das für den Fußball gut ist oder sonst was, aber der Wandel ist ja da. Also, das sind ja Dinge, mit denen wir uns abfinden müssen. An wen appelliert man oder was für Aktionen macht man dann? Weil wenn so eine Institution wie wir noch mehr macht als so eine Fairplay-Geste, die ich total cool finde, dann hat man ja auch manchmal, dann kommt ja doch wieder dieser Zeigefinger-Eindruck auf. Also,
Jana,
wir können immer nur drüber reden. Oder du könntest als Danny Pili jetzt mal sagen, heute würde ich zu dem jungen Spieler sagen, gut gemacht.
Ja, also das habe ich ja nicht bestritten. Ich würde es nicht cool finden, aber er hat dann für sich selber die richtige Entscheidung getroffen. Es geht ja jetzt plastisch ja nur um Entscheidungen, das war jetzt kein Eckball, das war jetzt kein Einwurf, dadurch ist kein Tor gefallen. Da sage ich, ja okay, aber jetzt nehmen wir mal so faktisch einen Elfmeter.
Ja.
Würde ich meine Hand für uns vorlegen, würde aktuell keiner in diesem Bereich Landesliga, Verbandsliga machen. Weil es da wirklich um diesen Leistungsgedanken geht. Ja. Und ich sag, der Fehler liegt ja nicht bei demjenigen, der ihn begangen hat, der vermeintlich eine Schwalbe gemacht hat, sonst gehört ja noch der Schiedsrichter dazu, der auch noch pfeift.
Ja.
Ja. Und da sage ich, jetzt musst du danach zum Schiedsrichter gehen beim Stand von 0-0 in der 90. Minute und sagen, ja, es war jetzt eine Schwalbe. Und ich sag's mal noch krasser. Das ist ja der Punkt, der ist ja pro irgendwas ausgelegt, pro einem Tor oder vermeintlichen Elfmeter. Jetzt mache ich mal anders. Steht 0-0, Abstiegskampf, Verbandsliga. Dreimal die Woche Training, Riesenaufwendungen, die betrieben werden müssen. Und in der 90. Minute fault ein Verteidiger den Stürmer und der Schiedsrichter pfeift nicht. Und es geht weiter beim 0-0 und das 0-0 reicht dem Verein, um in der Klasse zu bleiben. Soll der Verteidiger dann zum Schiedsrichter gehen und sagen, ja, ich habe den jetzt aber richtig weggemacht, gib mir bitte noch eine gelbe Karte und es gibt einen Zumeter?
Weil der Verteidiger mitunter ja gar nicht weiß, ob, also der ist ja auch in einer Aktion und kann ja unter Umständen gar nicht wirklich einschätzen.
Und da sage ich halt, das ist halt für mich noch eine Riesendiskrepanz, die aufgearbeitet werden muss, dass man da hinkommt. Und deswegen finde ich es ja umso cooler, um jetzt den coolen Bogen zu schaffen, dass, wenn ich das lese, was Nick immer rumschickt, dass es wirklich sehr, sehr viele Aktionen aus dem Juniorenbereich sind. Und da sage ich, da ist halt unsere Gesellschaft noch sauber und authentisch. Ja.
Aber es
noch ist nicht, noch nicht versaut. Und da sage ich, da habe ich halt Hoffnung, dass die dann nicht mehr so agieren wie ein Danny Pili.
Ich mache das mal anders. Jetzt haben Danny Pili und ich, das haben alle mitbekommen, die das hier hören oder sehen, eine riesengroße Kiepe mit Gedanken voll geseiert. Die schütte ich jetzt mal über dir aus, Steffi. Was machst du mit dieser vollgeseierten Kiepe, die wir hier gerade haben? Was hast du gerade mitgenommen aus diesen Gedanken? Als Mitarbeiterin für gesellschaftliche Verantwortung im Fußballverband Sachsen-Anhalt.
Dass wir auf jeden Fall den Juniorenbereich stärken müssen, weiter coole Fairplay-Gesten zu machen und den Fairplay-Gedanken auf jeden Fall im Juniorenbereich auch lassen müssen, in der Hoffnung, dass sich daraus dann vielleicht auch mal Landesliga, Verbandsliga-Spieler entwickeln, die den Fairplay-Gedanken bis in die Verbandsliga hochtragen können.
Ich bin so dankbar, dass sie nicht den anderen komplett naheliegenden Gedanken gesagt hat. Wer hat euch Pfeifen eigentlich in diesen Podcast gelassen?
Wer ist eigentlich dieser Pilo? Warum erzählt der so einen Scheiß?
Dieser alte Sack,
der jetzt nur Fußballfachsinn bildet im Leistungsbereich. Nein,
danke. Steffi, du bist an deiner Position goldrichtig. Das kann gerade jeder. Also besser etwas. Du hast dein Herz für die Schwächeren am rechten Fleck.
So.
Ja, so. Eigentlich könnte man jetzt Schluss machen, aber nee. Nein. Wir haben noch so viele andere Dinge zu besprechen irgendwie. Darf ich noch was anderes sagen? Weil du sagst ja auch, dass es verständlich ist, wenn man sich Vorteile verschafft, weil es hängt manchmal was von ab, Abstiegskampf, sonst irgendwie was, ja. Amateursport lebt doch aber auch davon, dass man so sehr oft auch den Profis nacheifert. Sehe ich das richtig? So ein bisschen? Und du kenne ich einen sehr erfolgreichen Profisporttrainer einer Mannschaft, der zum Beispiel, wenn er angesprochen wird darauf, dass vor einem wichtigen Spiel, wir reden jetzt hier von internationaler Klasse und so weiter, dass da bei der gegnerischen Mannschaft jemand fehlt, ausfällt und was er darüber denkt und so weiter. Und da antwortet dieser Trainer immer, ich habe Sport immer so gesehen, dass ich möchte, dass die bestmögliche Mannschaft auf die jeweils andere bestmögliche Mannschaft trifft, um sich zu messen, um dann herauszufinden, wer der oder die Besten sind. Und deshalb finde ich sowas wie, drei gute Spielerinnen oder Spieler sind nicht dabei und deshalb vereiere ich jetzt hier diesen Spieltag und stimme irgendeinem Antrag nicht zu, Kacke.
Ich finde diese Aussage eines Profi-Trainers zu populistisch.
Echt?
Ja.
Naja, ich heb dir nachher mal Bennos Nummer.
Ja, meine ich jetzt nicht persönlich. Das lässt sich immer leicht sagen. Ich möchte als Spieler gegen die beste Mannschaft spielen. Das
ist nicht populistisch.
Komplett?
Überhaupt nicht.
Für mich schon, weil ich immer möchte, dass ich gewinne. Und ich weiß ja auch, dass ich, wenn ich gegen eine Mannschaft spiele, bei der die besten Spieler vielleicht fehlen, die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass wir gewinnen. Was bringt es mir, gegen die beste Mannschaft mit den besten Spielern gespielt zu haben, und wenn ich dann eine 10-0-Hosche kriege? Klar kann man das sagen, man will immer gegen die besten spielen und sportlicher Wettkampf.
Ja, das ist doch der Sinn.
Ja, ist nur Kommunikation, nicht gelebte Praxis.
Manchmal, ja, das, da gebe ich dir recht.
Also das, man kann das sagen, das ist alles gut, das ist für sportliche, ist in Ordnung. Ich glaube, in der Kabine und auch ein Trainer und auch ein Profitrainer ist nicht unglücklich, wenn der beste Spieler nicht spielt.
Mir reicht's. Ich werde jetzt irgendwann wirklich mal Benno fragen, ob der hierher kommt. Und dann setze ich den da neben dich und dann, ja, wollen wir es mal machen?
Hervorragend.
Zurück zum Amateurfußball, zu Steffi und Nick. Was sagt ihr?
Ich erwische mich ja gerade in dieser Rolle, wie ich dieser Mensch bin.
Ja, dieser Mensch ist genau die richtige Formulierung, mein Freund.
Will ich ja gar nicht sein. Ich versuche halt nur eine neue Denkmuster zu entwickeln.
Ja, aber dein Denkmuster ist urs fies.
Nein, gar nicht. Herausfordernd.
Nee.
Das macht die Menschen besser.
Du machst eine, nee, überhaupt nicht. Das macht die Menschen nicht besser. Das bringt Menschen dazu, verletzt auf den Platz zu gehen, was du da gerade faselst. Und das, ja, wirklich.
Nein.
Und das, ach. Das macht so eine zweite Ebene auf, so eine hinter den Kulissen grüne Tisch Schachmatt und ich denke jetzt hier so und bla und blub und dann versuche ich den da noch falsch drücken.
Aber Stefan, du kommst ja nur aus dem Leistungsbereich Handball, bist da sehr nah dran.
Ich möchte festhalten,
das dass ist
ich
da viel nur Politik und viel Schachbrett hin und her geschiebe.
Ja,
das ist so und das ist auch in Teilen des Amateurfußballs so. Und wenn wir dafür aber offen sind, das akzeptieren und sagen, okay, wie kriegen wir das trotzdem vereint mit dem, was wir gerade bei dem Punkt gesellschaftliche Aufgaben machen wollen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Du wirst die Menschen im Amateurfußball ja mit ihren Denkweisen nicht ändern. Du musst versuchen, sie zu harmonisieren mit den aktuellen Herausforderungen, die wir haben.
Halten wir also fest. Ich bin ein auf einer rosa Wolke durchs Leben fliegender John Lennon-Spinner und du bist ein kaltherziger Realist. Und jetzt frage ich dich, Steffi, mit wem möchtest du in eine WG ziehen?
Danke für diese Frage. Mit keinem von beiden.
Mit der Mischung. Und sie hat Nick. Genau. Der redet nur, genau. Wenn es erlaubt wird von ihr. Und so. Gut, war die richtige Antwort, Steffi.
Aber nochmal zurück. Nichtsdestotrotz, und deine Eingangsfrage war ja, wie wir mit der Thematik umgegangen sind. Und ich denke, wir haben jetzt zumindest eine Lösung, was speziell diese Spielerin angeht, gefunden, dass wir dort eine Aufweichung haben und zumindest für die Heimspiele eine Lösung gefunden haben.
Richtig? Und wir haben eine weitere Herausforderung.
Ja.
Wir haben etwas, woran wir noch arbeiten dürfen, wo ihr euch auch freut, wenn montags mal keine Häkchen irgendwo sind. Kleiner Witz an dieser Stelle. So, wir gucken mal weiter. Zukunft und Vision wäre jetzt hier auf jeden Fall noch eine Variante. Aber nee, erstmal, wie sieht's denn überhaupt aus mit dem Frauen- und Mädchenfußball in Sachsen-Anhalt aus eurer Sicht? Müsst ihr da viel arbeiten? Seid ihr zufrieden mit dem Stand der Dinge?
Ich glaube, wir per se sind dafür gerade der falsche Ansprechpartner. Da wäre, glaube ich, Johannes Riedel, der neue hauptamtliche Mitarbeiter für Frauen und Mädchen, Fußball, auch für Jugendfußball, der perfekte Ansprechpartner.
Um es jetzt um die Verbesserung auch hier herbeizuführen, das ist einfach nur ein Mitarbeiter, kein Hauptamtlicher, sondern einfach nur ein Mitarbeiter des Fußballverbandes.
Vielen Dank,
Daniel. Oh, okay, damit es ja, müssen
ja. Ja. Weiterentwicklung.
Manchmal habe ich auch überlegt, ob wir beide langsam einen Anwalt uns unter den Tisch setzen, der immer irgendwie am Knöchel leckt und sagt, ja, Junge, da hast du, am Strumpf zieht. Was erzähle ich denn hier für eine Scheiße? Nee, mir geht's eigentlich nur darum, worauf ich eigentlich hinaus wollte, deshalb meine Frage war komplett nicht korrekt hier noch gestellt. Wie viel Häkchen gibt's denn aus dem Frauen- und Mädchenfußball an so einem Montag?
Wenig. Wenig bis gar keine, tatsächlich.
Ja. Ich glaube, ich habe in meiner ganzen Zeit ein Häkchen gesehen.
Ja.
Was war das? Eine ganze Zeit eins, heißt das, kam mehrfach vor?
Immer die Nein, war nur dieses eine.
Ein Vorfall insgesamt.
Okay.
Seit du da bist.
Der hat uns auch eine ganze Weile beschäftigt. Ja. Da ging es darum, dass Zuschauer diskriminierende Äußerungen der Spieler gegenüber, der Spielerinnen gegenüber getätigt haben. Und das war.
Welche waren das? Also welche Diskriminierung? Könnt ihr das sagen oder ist das noch nicht? Also wenn eine P18 folgt?
Ich würde es ungern wiederholen.
Okay, alles klar. Und das kam aber einmal vor oder mehrfach? Weil ihr habt gesagt, euch länger beschäftigt. Was heißt das? Ihr musstet länger Aufklärungsarbeit leisten? Oder?
Nee, das war einfach, dass der Fall an uns herangetragen wurde. Und wir dem Ganzen dann nachgegangen sind und dann eben auch mit dem Staffelleiter gesprochen haben. Wir haben Spielbeobachtung vorher gemacht oder nicht nur vorher, sondern auch dann die nachfolgenden Spiele. Wir haben mit den Trainern gesprochen, wir haben mit den betroffenen Spielerinnen gesprochen, mit den Vereinen. Sind da also ja die Kanäle quasi einmal abgelaufen, was es da so gibt, und beobachten den Verein weiterhin auch so ein bisschen, um zu schauen, ob da sich irgendwas getan hat. Aber ja, es war halt dann eben auch von den Zuschauern. Zuschauer ist generell immer ein bisschen schwierig, weil man sie immer so wenig fassen kann. Die müssen ja im Eingang nicht unbedingt ihre Personalien abgeben. Von daher ist der Zuschauerbereich immer eher so die, wenn das die Beschuldigten sind, macht es das Ganze ein bisschen schwieriger, sagen wir es mal so.
Also ich bin ja mittlerweile froh, dass wir ja im digitalen Zeitalter leben und es ja immer einfacher wird, Menschen dadurch zu identifizieren. Also beispielsweise, wir sind ja mit Veo auch in der Partnerschaft, und diese Veo-Cam haben ja tatsächlich auch viele Vereine mittlerweile, auch im Frauenbereich, zum Glück. Und neben den ganzen 1000 Vorteilen, die das Ding mitbringt, hat das natürlich aber auch einen Vorteil: es zeichnet Ton und Bild auf. Und ich glaube, das hilft ja euch in der Arbeit, unabhängig davon, ob das jetzt ein Beweismittel ist oder nicht. Aber das hilft, glaube ich, für die Sensibilisierung und auch für das Nach-Außen-Bringen, was auf dem Platz passiert, extrem.
Hilft da bin ich froh. Hilft das wirklich, Steffi? Mal davon abgesehen, dass ich es auch cool fände, wenn man riesengroße Schilder draußen, wenn ich für den Adventskalender für den FSA unterwegs war, habe ich es hier und da gesehen, wo dann halt auch wirklich Regeln stand. Hier wird kein Schiri bepöbelt, bitte bewahrt mal hier die Kontenance etc. Und wenn man dann noch drunter schreibt: und seid euch bewusst, hier ist eine Veo-Kamera und wir können nachvollziehen, wer hier was wann wie irgendwie gesagt hat, ohne dass das irgendwie wie Überwachung klingt oder sowas. Aber ist das denn wirklich ein Vorteil mit diesen Kameras? Weil wenn ihr zum Beispiel solche Videosequenzen geschickt bekommt und dann guckt ihr in den Spielbericht und kein Schiri oder irgendwas hat was eingetragen, was macht man denn dann? Wie agiert ihr denn dann? Was macht man dann? Habt ihr da überhaupt eine Chance?
Ja, wir haben auf jeden Fall eine Chance. Das ist so, dass wir uns natürlich die Videos anschauen, für uns selber dann auch in der Geschäftsstelle einfach alle möglichen Leute auch drüber gucken lassen, nochmal sprechen, die auch die Erfahrung aus dem Schiedsrichterbereich, aus dem Spielbetrieb einholen. Und dann tatsächlich haben wir auch die Möglichkeit, die Eröffnung von Verfahren zu beantragen. Und in der Regel ist es auch so, dass es, also ja, es klingt zwar wie Überwachung oder es fühlt sich an wie Überwachung, aber man kann dadurch natürlich auch so ein paar Fehleranalysen machen. Wie hätte der Schiri vielleicht anders reagieren müssen? Hat er das jetzt wirklich nicht gesehen? Warum ist er dem nicht nachgegangen? Also es ist schon für uns unheimlich wichtig, diese Veo-Cams. Und ja, ich kann das absolut nur befürworten. Weil ich glaube auch, dass die Dunkelziffer, also ich hatte ja vorhin gesagt, wir haben jetzt schon an die 200 Fälle, aber ich möchte gar nicht wissen, wie viel es eigentlich wären, wenn man alles wirklich aufschreiben würde, was so passiert auf den Plätzen. Und von daher helfen uns dann diese Veo-Cams in dem Moment schon weiter auf jeden Fall.
Um mal ein altes, geflügeltes Wort aus der vorangegangenen Sendung oder aus einer der vorangegangenen Sendungen hier zu bringen: es ist natürlich ein zweischneidiges Pferd. Dieses Wort Überwachung, was wir jetzt selber mit reingebracht haben, ist natürlich, das ist wie so ein Damoklesschwert, ist das da wirklich, schwebt das da so ein bisschen drüber? Andererseits, wie soll man denn sonst solche Probleme hinbekommen, ja? Also, wie soll man eine Grundlage haben zu diskutieren, wenn zum Beispiel Berichte nicht gemacht werden? Hast du eine Idee, warum manchmal eindeutig hörbar so Affenlaute oder irgendwas sind auf Plätzen, gab's ja kürzlich, und dann aber kein Schiri-Bericht, der dann sagt: ich habe nichts gehört, nichts wahrgenommen und habe das nicht reingeschrieben. Wie kommt sowas zustande? Hältst du es für möglich, dass Schiris Angst haben, so einen Bericht zu machen?
Schon, aber ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass diese Aussage stimmt, dass er es nicht wahrgenommen hat.
Das ist halt, man kann ja nicht pauschal jemanden verurteilen, bloß weil wir es hören auf der Kamera, sagen, dass du es gehört haben musst.
Also für mich ist ja entscheidend der Weg danach. Also selbst wenn ein Schiedsrichter das nicht wahrnimmt und nicht erfasst und man ihm das im Nachgang sagt, dann kannst du ja nicht erwarten, ich mache das jetzt so und schreibe dazu einen Sonderbericht. Ja. Wenn er für sich selber das bewertet hat oder nicht gehört hat, kann er ja nicht danach sagen, ich habe das gehört und hier war was. Ja. Klar kann er einen Hinweis geben oder halt die Vereine kommen, so wie in dem Fall, auf uns drauf zu und sagen, komm, hier war was. Ich finde, der Weg ist okay. Ich weiß halt nicht, spielt das für euch eine Rolle, ob es diesen besagten Klick im DFB-Net vom Schiedsrichter gibt oder ihr danach ein Video bekommt? Spielt das eine Rolle in einer Art und Weise des Prozesses oder ist das egal, Hauptsache es kommt zu euch?
In erster Linie ist es egal, ob das kommt zu uns. Grundsätzlich ist es aber das weitere Prozedere für die Eröffnung von Verfahren, also die Beantragung der Eröffnung von Verfahren und sowas, ist natürlich einfacher, wenn es über den Schiedsrichter kommt, weil dann sieht es in erster Linie der Staffelleiter. Der Staffelleiter beantragt dann und dann entweder wird es auf dem Kreis verhandelt oder es geht dann ans Sportgericht und so weiter und so fort. Also der Weg, wenn der Haken gesetzt ist, wäre auf jeden Fall einfacher. Aber am Ende ist es, wie gesagt, tatsächlich egal, Hauptsache es kommt irgendwie zu uns.
Ja, ich stelle mir das halt schwierig vor, da jetzt ich breche ja selten eine Lanze für die Schiedsrichter, aber da muss ich tatsächlich eine ich kann mir schon vorstellen, dass das im Spiel nicht ankommt beim Schiedsrichter, weil der fokussiert ist und so weiter. Ich selber, wenn ich selber spiele, höre ich auch nicht, was die Trainer draußen reinbrüllen, weil ich da wirklich mich nicht drauf konzentriere. Ja, vielleicht muss man dafür noch ein Stück weit sensibilisieren, vor allem in so einem prädestinierten Spielen, wo das vorkommt. Ist ja jetzt nicht das erste Mal vorgekommen, dass man sowas mit aufnimmt. Aber ich glaube, das ist halt tatsächlich auch schwierig. Und das Thema Angst, glaube ich, spielt da auch mit rein.
Ja, ist halt schlimm.
Das kann ich mir tatsächlich ja vorstellen. Also wir hatten ja auch im letzten Jahr da mehrere Fälle, wo wir jetzt auch nicht drauf eingehen wollen, wo das Thema Angst und Einschüchterung etc. in meinen Augen eine Riesenrolle spielen. Gerade wenn du aus so einen Regionen kommst, wo du vielleicht auch noch wohnst, 10 Kilometer vom Sportplatz und so weiter, wenn so eine Aussage erstmal da ist von dir, dann ist das schon schwierig im Nachgang, stelle ich mir echt vor. Und da müssen wir, und das ist ja euer Part, wie man auch in so Sachen unterstützen kann.
Mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielleicht, gute Zusammenarbeit mit den ganzen Projekten, einfach an mit dem Landessportbund, wo man auch mal ausdrücklich sagen muss, dass das wirklich sich gut anfühlt, wenn man mit denen in Kontakt geht. Und weißt du, was wir bis jetzt noch vergessen haben, Chevy? Vielleicht kann man ja auch sagen, du bist jetzt reingerutscht, vor ein paar Monaten. Es gab ja eine gewisse Vorarbeit von 2 Mitarbeiterinnen vorneweg, die da schon viel gemacht haben. Also kannst du das noch würdigen, wie du da, was die also quasi schon getan haben auch für diese Arbeit?
Ja, also genau, ich bin ja, es gab ja Linda vorher und Manja und die haben beide auch eine super Vorarbeit geleistet, haben viele Sachen schon initiiert, auf die ich jetzt quasi einfach aufbauen kann. Also viele Grundprojekte, viele Grundstrukturen, sei es der Inklusionsbeauftragte, die Vertrauensperson, Thema Verplay-Beauftragte, das ist halt alles schon da gewesen. Jetzt ist es halt an mir, das Ganze noch ein bisschen fortzuführen, weitere Projekte oder auch vielleicht noch Beauftragte zum Thema Integration beispielsweise, wäre auch so ein Punkt, der uns da verstärken könnte oder die uns verstärken könnte. Genau, aber die haben auf jeden Fall beide eine super Arbeit geleistet und ich freue mich, das weiterzuführen.
Und das ist ein guter Punkt, weil natürlich, wann hatte Linda angefangen? Ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren irgendwie und gefühlt viel zu spät so. Oder es gibt natürlich wahrscheinlich auch ein paar Leute, die sagen, so ein Zeitgeist-Scheiß, warum macht man das jetzt? Bloß um gute Schlagzeilen zu kriegen. Aber nein, man merkt natürlich, dass bestimmte Themen sehr, sehr wichtig sind, auch innerhalb unseres gesellschaftlichen Prozesses. Linda hat extrem viele Wände da durchbrochen und ich mag mir gar nicht vorzustellen, wie das gewesen sein muss, allein bei Null da angefangen zu haben. Manja kam dann irgendwann hinzu, da gab es dann halt auch schon den Mitarbeiter wie Nick, so einen Studenten. Wie war die Bezeichnung?
Werkstudent
oder Werkstudentin irgendwie. Und natürlich kostet das wahrscheinlich auch Kraft und beide haben da echt wahrscheinlich hart geackert. Und ich hoffe, dass das jetzt bei dir wirklich eine Weile andauert, dass du da aushältst, Linda, sag ich schon, Steffi, und einfach auf diese ganzen schönen, schon vorgearbeiteten Projekte wirklich weiter so drauf eierst. Ja, ich weiß, ey, wenn man sich vorstellt, dass ich eigentlich Lehrer geworden wäre, ja. Ja. Du da im gelben Pullover, Leistungskontrolle. Alter, ich schäme mich.
Mit Namen leidest du wirklich gar nicht, ne?
Was?
Mit Namen?
Überhaupt nicht. Das ist ganz schlimm. Ich kann da, ich Flachanfall gerade. Ich weiß es nicht.
Man sieht's.
So, haben wir jetzt noch ein bisschen, dafür sind ja Danny und ich auch immer gut, dass wir dann halt hier noch ein bisschen uns zu Lollis machen. Wir haben schon eine echt lange Folge. Ich weiß auch gar nicht, habt ihr ein bisschen was auch unbedingt zur Zukunft gesagt werden muss? Warum Leute unbedingt noch mal klicken sollten, auch auf die Angebote des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt oder sowas, was euch wichtig wäre, was in der Zukunft so passiert in eurem Bereich?
Also ich glaube, wir haben jetzt noch mal eine Kinder- und Jugendschutzfortbildung in Halle. Die ist Ende Oktober, müsste die sein. Da für B- und C-Lizenzinhaber mit 5 Leistungseinheiten. Da ist jeder gern gesehen, der noch ein paar Lizenzen braucht. Und ansonsten haben wir noch ein, zwei Themen. Wir haben nochmal einen Vielfalttag, korrigier mich. Mhm. Nächstes Jahr in Bad Dürrenberg, der von Schweineklung ist. Wir müssten nochmal einen Inklusionstag in
Naumburg.
In Naumburg haben dieses Jahr.
Am 28.09. Inklusionsturnier in Naumburg.
Jetzt vielleicht würde ich da mal kurz einhaken, weil wir sind auch dafür da, um aufzuklären. Beschreibt mal bitte das Thema Vielfalt und das Thema Inklusion. Also nur mal kurz anreißen, was das bedeutet, was ihr dort macht, warum das wichtig ist und welche Menschen da aufeinandertreffen.
Also Inklusion ist, sind Menschen mit Handicap. Zum Beispiel Thema Blindenfußball oder körperbeeinträchtigte Menschen, geistig beeinträchtigte Menschen. Da gibt es vom Behindertensportverband und vom Special Olympics beispielsweise sind auch zwei ganz groß engagierte Verbände, die in dem Bereich sich um diese Menschen kümmern und mit denen zusammen Fußball spielen und oder für sie Fußball auch engagieren. Und die Inklusionsturniere, die wir hier machen, sind halt auch für inklusive Mannschaften, also Spieler mit und ohne Handicap. Das, wie gesagt, organisiert der Markus Stein immer. Da haben wir am 28.09. in Naumburg unser nächstes Inklusionsturnier, wo der FSA wieder mit vor Ort sein wird. Und zum Thema Vielfalt. Vielfalt ist halt für Menschen, die sich in ihrer geschlechtlichen Rolle, die sich geändert hat oder die sich keinem Geschlecht zuordnen, also rund um dieses Thema Transgender, nicht-binäre Personen, diese ganzen, da geht es um Spielrecht, also wann dürfen Frauen, die jetzt vielleicht Männer sind, in welcher Liga dürfen sie spielen, bei den Männern, bei den Frauen, da geht es um Antrag auf Spielberechtigung beispielsweise, dass wir auch die diversen Personen oder die Menschen, die sich in Transition befinden, also in der Geschlechtsumwandlung, dass wir die erreichen wollen, dass auch die die Möglichkeit haben, Fußball zu spielen. Die haben ganz besonders viel mit Mobbing und Diskriminierung auf den Plätzen zu tun. Die Anerkennung ist minimal in der Gesellschaft. Sie muss viel, viel mehr werden, weil ich finde auch die Menschen, unabhängig davon, was sie sind und was sie waren und über was sie sich definieren oder nicht definieren, die haben halt einfach Bock, Fußball zu spielen. Und dem sollte man auch einfach stattgeben. Und das müssen wir einfach befürworten. Das ist einfach unsere Aufgabe. Die haben auch nur ein Leben und in diesem Leben haben sie einfach Bock, Fußball zu spielen. Also müssen wir ihnen die Möglichkeit dazu geben. Und dazu war dieser Vielfaltsturnier beispielsweise in diesem Jahr in Bad Dürrenberg schon mal ein erster guter Auftakt. Gemeinsam mit dem Frauen- und Mädchenausschuss haben wir das organisiert, möchten das im nächsten Jahr wieder machen. Es wird aller voraussichtlich am 16.08.2025 wieder stattfinden, wo auch da alle herzlich gesehen sind, die einfach Bock haben, Fußball zu spielen, denen es vielleicht sonst ein bisschen erschwert wird, die einfach Bock haben auf so ein Turnier.
Genau. Wir packen die Links mit runter zu den Veranstaltungen.
Plus, sagt dein Satz. In die Shownotes.
Nee, noch nicht. Ich überlege gerade, ob ich nochmal das Thema jetzt aufmache, was das Thema Vielfalt angeht. Ich würde euch einfach mal kurz meine Gedanken teilen. Es waren ja Olympische Spiele.
Ja.
Und bei den Olympischen Spielen habe ich mich medial leiten lassen. Und zwar habe ich gesehen, dass eine Olympiasiegerin, also eine Sportlerin, jetzt Sportlerin, hat quasi eine Geschlechtsumwandlung mitgemacht. War vorher ein Mann, ist jetzt eine Frau und ist Olympiasiegerin geworden.
Du meinst die Boxerin?
Ich weiß, ich hab mich nur einfach nur leiten lassen, habe da mal so Kommentare durchgeslidet.
Nee, das ging nicht. Die Boxerin ist ja einfach eine Boxerin. Das ist ja eine Boxerin, die, ja, ist alles gut. Ich weiß, aber war das, du weißt gar nicht, um wen es ging.
Nein.
Okay, gut.
Was ich wahrgenommen habe, ist, es war vorher ein Mann, ist jetzt eine Frau und hat dementsprechend physische Merkmale eines Mannes gehabt, körperlich. Und ist Olympiasiegerin geworden. Ich stelle mir jetzt vor, die Herausforderungen, die man jetzt im Sport hat, im Fußball, du hast gerade einen richtig tollen Satz gesagt, die wollen einfach nur Fußball spielen. Da sage ich, genau das ist wichtig. Aber was passiert jetzt eigentlich mit unserer Gesellschaft, wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt zum Beispiel einen Mann, der sich in seiner Rolle nicht wohlfühlt und gerne eine Frau werden möchte, ist jetzt eine Frau, ganz plastisch formuliert, und möchte jetzt im Frauenspielbetrieb mitspielen. Kann das funktionieren? Also kann das erstmal organisatorisch funktionieren und wie sind da eure Erfahrungen?
Also funktionieren kann das. Man muss dann einfach schauen, in welcher Phase sozusagen befindet sich diese Person. Also ist diese Transition schon komplett abgeschlossen? Sagt diejenige dann in dem Moment, ja, ich fühle mich jetzt als Frau, ich bin eingetragen, ich habe meinen Namen geändert und sehe mich als weibliches Geschlecht, dann ist das eigentlich ganz klar, wie bei jedem anderen auch. Sie stellt einen Antrag auf Spielberechtigung als Frau und darf dann auch im Frauenfußball auch spielen. Die Frage ist aber nicht unbedingt, was steht auf dem Papier und wie sieht der Antrag aus, sondern was passiert auf den Plätzen mit den Menschen, von denen man weiß, dass sie mal ein Mann waren und jetzt eine Frau sind oder umgedreht oder wo die Person sich selber halt als divers beispielsweise auszeichnen. Das ist halt schwierig, weil es nicht darum geht, wie gesagt, wo der Haken auf dem Antrag ist, sondern wie reagieren die Menschen auf dem Platz. Und das ist das, was halt schwierig ist. Und das ist das, was viele, egal in welcher Variante, egal in welchem Status sozusagen sie sich befinden, aber das ist das, was die meisten davon abhält, weiter Fußball zu spielen, weil wiederum Fußball dann eben auch ein sehr harter Sport ist und wo man halt weiß, dass es auf den Plätzen nicht immer ganz so fein zugeht. Und wie gesagt, die sind unheimlich viel Mobbing und Diskriminierung und Hass ausgesetzt zum Teil.
Darauf wollte ich halt hinaus, weil im Endeffekt musst du da halt wirklich so krass Aufklärungsarbeit leisten, sowieso schon. Und dann kommt vielleicht noch dazu, dass die Person dann auch noch eine gute Fußballerin ist und vielleicht auch noch besser als alle anderen.
Mhm. Ja.
Dann geht die Diskussion ja erst los. Ja.
Da haben wir auch noch gar kein Ende der Diskussion erlangt. Und wie sollen wir das auch? Und ich will es nur mal safe machen. Also wenn es um die Boxerin ging, auf die du vielleicht angespielt hast, die ist als Frau aufgewachsen und hat nur aufgrund diverser Körperlichkeiten Dinge, die an einen Mann auch erinnern und hat deshalb körperliche Vorteile irgendwie, ist aber als Frau geboren, als Frau aufgewachsen und so weiter. Sollte
ich mich wirklich leiten lassen?
Es kann sein, dass du dich hast leiten lassen, weil ein anderer Fall ist mir jetzt gerade nicht bewusst und was da auch an Medien Schlammscheiße passiert ist, das ist so unterirdisch und welche Influencer oder Influencerinnen und Typen und Frauen, die keine Ahnung von Leistungssport haben irgendwie, die einfach nur klicksüchtig versucht haben, dann Statement abzusetzen und das Ding dann viel größer haben werden lassen, fürchterlich. Das wollte ich nur mal sicherstellen, damit wir hier nicht irgendeinen Quatsch erzählen. Und in dem ganzen Ding, wie wir hier gerade sprechen, merken wir auch Formulierungen, non-binär, transgender, in welcher Phase der Umwandlung oder was auch immer. Was ist überhaupt non-binär? Was heißt, als welche Person möchtest du gelesen werden? Es gibt ja mittlerweile sogar Menschen, die wollen an einem Tag als Frau gelesen werden und am nächsten Tag als Mann. Und damit muss man umgehen. Das sind halt einfach wieder, das sind die schwächsten Glieder das sind besondere Glieder in unserer Gesellschaft. Und natürlich fühlt sich das komisch oder, also das fühlt sich an, weil man damit nicht, man fühlt sich ja immer unangenehm, wenn man etwas nicht kennt. Und mein Appell an der Stelle wäre dann einfach nur, oder mein Vorschlag, ey, redet einfach miteinander und wertet nicht, wertet verdammt nochmal nicht. Und zwar auf beiden Seiten. Und das, finde ich, ist ganz wichtig für diese Diskussion auch, damit die irgendwann nämlich zu einer einenden, schönen Diskussion wird, die irgendwann mal ein Ziel, in weiter Ferne wird es wahrscheinlich sein, erreicht. Weil Menschen, die sagen, unangenehm, ich hab's früher nicht, ich hab's heute nicht, ist alles scheiße, was soll denn das? Und jetzt fühlst du dich noch als Schrankwand. Und was es da für schlimme Formulierungen gibt, hört auf damit, sprecht damit, versucht euch zu interessieren, schließt eure Wissenslücken, weil das ist wichtig. Und auf der anderen Seite, wenn Leute wie wir falsche Formulierungen benutzen, und das nehme ich nämlich auch wahr auf der Seite von Non-Binären oder Transgender oder sonst irgendwie was, dass die aufgrund der Verletzungen, die sie erfahren haben und aufgrund des Mülls, der teilweise über ihnen ausgeschüttet wird, dass sie auf zwei Pfeifen wie uns, die sich damit zwar beschäftigen, aber aufgrund unserer Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind, sozialisiert worden mit unserer Sprache und so, uns manchmal auch falsch oder missverständlich ausdrücken oder so. Hackt nicht auf Menschen wie uns dann rum, sondern verbessert, seid ein bisschen gütig und lasst uns miteinander aufeinander zugehen, damit es dann irgendwann wieder so ist. Weil das ist wichtig, dass auf beiden Seiten dieser Diskussion ordentlich und offen miteinander umgegangen wird, damit es dann keine Seiten mehr gibt, sondern wieder einen normalen Lebensstrom. Ende.
Könntest dich jetzt abschließend auch mit auf diese Couch setzen? Du würdest.
Nee, das ist halt was mir total wichtig ist, weil ich es ja auch merke. Ja, also man merkt sogar Steffi an, die sich tagtäglich damit beschäftigt, weil zwischen non-binär, transgender und was da alles ist, du kannst so oft mal daneben lang oder sowas, weil es halt so neu mitunter ist oder weil es halt so ungewöhnlich ist. Und ich fände es dann schlimm, wenn jemand ob das jetzt Steffi ist oder ich oder du oder so, der sich eigentlich damit beschäftigt und was Gutes will, bloß aufgrund dessen, dass er sich ungeschickt ausgedrückt hat, abgekanzelt wird. Weil das ist, oder? Habe ich was Falsches gesagt?
Und dann halt schlussendlich kein Fußball mehr spielt.
Oder dann halt kein Fußball mehr spielt. Wollen wir noch diese eine Ankündigung machen, die wir machen müssen?
Für Schule?
Für Schule and Friends. Wir spielen morgen bei Schule and Friends, Leute.
Du.
Stimmt, du bist diesmal nicht damit dabei. Beim Bebertaler SV, 1060 Jahre Bebertal, also ein Volksfest ist noch auch. 18:30 ist Anstoß. Wir haben eine Truppe dabei. Kevin Schlitte ist wieder dabei, Fußballprofi. Dann Dirk Jemski, ehemaliger Boxweltmeister, jetziger Weltmeistermacher und Trainer. Ronzo Biradi, mein italienischer Kumpel. Dann Dennis Neumann ist dabei. Schön, krieg ich Mecker.
Ja, der Timo Werner der Border League.
Ja, genau. Dennis Kagelmann, Jakku ist dabei, Philipp Jakku seid und noch so viele andere. Unbedingt Bebertaler SV morgen 18:30, Schule and Friends zugunsten der Kinderkrebsforschung. Sehr, sehr wichtig, glaube ich, das letzte Spiel, glaube ich, sogar.
Bei einem sehr spannenden Verein, da durfte ich meinen ersten Podcast machen. In dem Vereinsgebäude des Bebertaler SV. So schließt sich der Kreis.
Wir werden dich da einladen.
Alle. Nein, also da liebe Grüße an den Steilpass Börde, das war der erste Podcast. Die Kollegen haben mich schon eingeladen. Kleine Story dazu. Ich bin da damals mit Fahrrad hingefahren von Magdeburg aus und Bebertal liegt in einem irgendwie, keine Ahnung.
Tal.
In einem Tal.
Wie der Name schon sagt.
Die Germanisten würden sagen, kommst da nicht selber drauf. Und du musst aber, um in ein Tal zu kommen, vorher über Berge fahren. Und ich habe gedacht, ich bin auf den Pyrenäen unterwegs. Das war sensationell. Denn der Podcast dann wieder zurück. Und Bebertal an sich als Verein ist halt cool. Spielt in dem Kreis Börde Oberliga und ist seit Jahren dran, irgendwie aufzusteigen. Hat aber jedes Jahr mit irgendwelchen Mannschaften zu kämpfen, die vielleicht auch ein paar monetäre Aspekte mit einbeziehen, dass sie hochgehen. Und ich glaube, dieses Jahr sind sie wieder gut gestartet und avisieren den Aufstieg in die Landesklasse. Und
ich hoffe nicht, dass wir gegen die Erste spielen morgen.
Ja. Das könnte böse sein. Ich weiß gar nicht, ob ein ehemaliger Mitstudent dort noch spielt, Hans Trapil. Also falls ja, liebe Grüße und viel Spaß morgen.
Kleiner Tipp noch, wenn du mit dem Fahrrad fährst, vom Klapprad deiner Tochter die Stützräder abmachen, dann kann man leichter fahren, lieber Danny. Steffi, Nick, geht's euch beiden gut? Also habt ihr euch wohl aufgehoben gefühlt? Also die Sitzposition hat sich dann so ein bisschen in eine Lässigkeit verwandelt. Da bin ich ganz glücklich, dass das funktioniert hat. Vielen Dank. Habt ihr noch irgendwas vergessen? Haben wir irgendwas Falsches irgendwo? Habt ihr irgendwie das Gefühl gehabt, da hätte man was mehr sagen müssen? Oder so? Dann wäre jetzt die Möglichkeit, noch was zu sagen. Oder möget ihr für immer schweigen? War alles gut?
Mir ist persönlich jetzt nichts aufgefallen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Also wir möchten noch nicht für immer schweigen, aber ich glaube, wir haben alles
Bereich ziemlich auch echt schlecht.
Das wäre wirklich schlecht. Ihr müsstet der lauteste.
Wenn wir alle schweigen.
Ja, genau. Ihr müsstet der lauteste Bereich sein. Ja, Danny, ansonsten hast du noch irgendeinen blöden Spruch? Das überrascht mich. Musste machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.